Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Wir haben in diesem Jahr eine Reise in die Zukunft gebucht. Unsere Hörerinnen und Hörer haben sich gewünscht, dass wir ab und an die Augen schließen und uns vorstellen, es könnte so schön sein, wenn. Und dann muss man natürlich die Augen wieder aufmachen, denn um Flucht vor der Wirklichkeit geht es dabei nicht. Denkfabrik nennen wir dieses Jahresthema. Gesprochen habe ich darüber mit einer französischen Denkerin, mit Corinne Peluchon. Sie ist Professorin für Philosophie in Paris und hat am Berliner Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte gearbeitet. Corinne Peluchon befasst sich mit angewandter Ethik. Weltverbesserer ist für sie kein Schimpfwort. Eines ihrer vielen Bücher heißt »Verbessern wir die Welt«. Tierrechte liegen ihr ganz besonders am Herzen und am Verstand. Ihr jüngstes auf Deutsch erschienenes Buch riskiert, so zumindest der Titel, die Durchquerung des Unmöglichen. Hoffnung in Zeiten der Klimakatastrophe, erhofft sich Corinne Peluchon. Sie war Anfang März auf einem Podium in Köln. Sie hat einen Abstecher in unser Funkhaus gemacht und bei dieser Gelegenheit haben wir dieses Gespräch aufgezeichnet. Frau Peluchon, es könnte so schön sein, wenn. Wie geht dieser Satz für Sie weiter?
Es wäre schön, wenn wir dem Ernst der Lage ins Auge blicken und dann werden wir dazu fähig, unsere Konsumgewohnheiten zu ändern und vor allem unsere Vorstellungen zu ändern.
Ihr Buch, Die Durchquerung des Unmöglichen, soll das Hoffnung machen? Kann man Hoffnung überhaupt machen?
Niemand kann Hoffnung bringen, glaube ich. Wir können von Hoffnung reden, aber Hoffnung ist eine Art Energie. Aber wir können sagen, dass Hoffnung nichts zu tun mit Optimismus hat.
Wo ist der Unterschied zwischen Hoffnung und Optimismus?
Optimismus ist eine Art Verleugnung. Es ist eine Art und Weise zu sagen, dass wir alle Antworten auf unsere Probleme haben. Im Gegenteil, setzt Hoffnung voraus, dass wir unsere Probleme anerkennen und dass wir auch anerkennen, dass wir die Lösungen nicht haben. Hoffnung, die nichts zu tun mit einer persönlichen Erwartung hat, weil sie eine Beziehung zur Geschichte ist. Hoffnung erfordert, dass wir das Böse, unsere eigene Fehlbarkeit und die Probleme anerkennen. Und es klingt paradox, aber unsere tragische Zeit fragt nach Hoffnung. Die erfordert, dass wir unsere Illusionen verloren haben.
Im Französischen gibt es für Hoffnung zwei Wörter. Es gibt Espérance und Espoir.
Ja.
Wo liegt da der Unterschied?
Espoir ist eine persönliche Erwartung. Es ist manchmal eine Illusion, die hilft. Es ist der Wunsch, dass meine persönlichen Wünsche sich erfüllen. Im Gegenteil ist Espérance eine theologische Tugend. Es betrifft meine persönlichen Wünsche nicht. Es betrifft etwas, das mich überwindet, die Geschichte oder so. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt, der Hoffnung und Espérance et Espoir unterscheidet, ist die Tatsache, dass Hoffnung keine Trost ist. Hoffnung hat nichts zu tun mit Optimismus. Das heißt, dass sie die Erfahrung der Negativität erfordert oder voraussetzt.
Die eigene Erfahrung. Nicht nur, wie Sie am Anfang gesagt haben, in der ersten Antwort, man sollte der Wirklichkeit ins Auge schauen, zum Beispiel was den Klimawandel anbetrifft.
Ja.
Es gehört auch eine persönliche Leidens-Verletzungs-Erfahrung dazu.
Ja, weil die Klimaerwärmung betrifft nicht nur bloße Faktum, es ist auch ein Leiden, weil wir verstehen, dass wir sterben sollen, dass unsere Zivilisation verletzbar ist. Und es erfordert eine Infragestellung von vielen Vorstellungen, die es uns vorher ermöglicht hatten, darauf stolz zu sein. Aber es klingt paradox, weil ich sage, dass Hoffnung die Verzweiflung erfordert, dass die Hoffnung eine Durchschwerung des Unmöglichen ist. Es ist klar, dass die Verzweiflung eine destruktive Dialektik hat. Das heißt, dass das Leiden, das auch ein Urleiden ist, kann zum Hass, selbst Hass und Groll und Destruktivität führen. Aber es ist klar, dass Hoffnung ist paradoxerweise die Erwartung des Unerwarteten.
Sie schreiben, Zitat, auf die Hoffnung marschiert man nicht zu wie ein Soldat in den Krieg. Hoffnung entsteht weder durch eine erbauliche Rede noch durch einen Willensakt. Hoffnung taucht unerwartet am Ende eines harten Kampfes auf, bei dem man dachte, man würde sterben.
Ja.
Das ist ja ganz schön martialisch.
Ja, es ist, Hoffnung ist nicht spektakulär und es erfordert, dass wir unsere Allmacht aufgeben. Es ist der Grund, weshalb es wichtig oder notwendig ist, dass wir unsere falschen Illusionen verlieren, damit wir dazu fähig sind, das zu bemerken, das wir vorher nicht sehen könnten. Für mich ist die Hoffnung die Fähigkeit, trotz des Chaos und des Durcheinanders die Verborgenen einer neuen Ära anzukündigen. Das heißt, dass die Verzweiflung ist die Tatsache, dass wir die Zukunft nicht mehr konfigurieren. Aber die Hoffnung ist die Tatsache, dass wir trotz dieser Gefahr eine Zukunft sehen. Zum Beispiel für mich ist die Tatsache, dass es viele Leute gibt, die sich für die Tiere und für die Ökologie kümmern, ist ein Zeichen, dass etwas passiert, dass etwas Neues schon da ist, obwohl es auch viele Gegenkräfte gibt, natürlich, weil Hoffnung ist nicht eine Erwartung von etwas, das Bestimmtes ist.
Dass die Lage ernst ist angesichts des Klimawandels, haben viele Menschen begriffen, zumindest intellektuell, auch einfach aufgrund der wissenschaftlichen Daten, die wir dazu haben, kann man das ja schlecht ernsthaft bestreiten. Aber viele sagen auch oder sagen trotzdem, ach, die Welt, die geht nicht unter. Ne? So, das sagen ja auch Politiker. Also wer nicht selber Dürre, Überschwemmung oder auch Todesangst eben spürt angesichts des Klimawandels, fängt doch nicht damit an, das Verhalten zu ändern.
Ja, weil die Verleugnung sehr stark ist. Und die Kriege und die Klimaerwärmung, alle diese Gefahren und diese tragische Lage, reaktivieren unsere Todesangst. Die Menschen haben die Neigung dazu, zu vergessen oder sie tun, als ob es keine Probleme gäbe oder als ob wir alle technische Lösungen hätten. Todesangst ist auch das Bewusstsein oder die Tatsache, dass wir nichts sind. Also die Leute, wenn diese Todesangst reaktiviert wird, dann haben die Leute, die Menschen, die Neigung dazu, ein paar Gurus oder narzisstischen Führer zu folgen, die ihnen das Gefühl geben, jemand Wichtigen zu sein oder vereinfachen Erzählungen haben, die Schuldige benennen oder so. Also für mich ist die Probleme, die mit denen wir konfrontiert sind, die Klimaerwärmung, aber auch den Anstieg der extremen Rechts, sie sind Manifestationen dieser Gegenkräfte von dem Zeitalter des Lebendigen, das für mich die Zukunft sein könnte. Es ist auch die Verletzbarkeit unserer Zivilisation, die in Frage gestellt wird. Und das ist sehr schmerzhaft.
Auch die Vorstellung der Machbarkeit wird damit in Frage gestellt, ne? Dass wir es alles in der Hand haben. Sie hören die Kulturfragen im Deutschlandfunk mit Corinne Peluchon, Professorin für Philosophie in Paris, spreche ich über Hoffnung in Zeiten des Klimawandels. Frau Pélichon, Sie haben öffentlich gemacht, das tun Sie auch in dem Buch, dass Sie an Depressionen erkrankt waren. Wie sind da die Reaktionen, wenn Sie das so offenlegen?
Die Depression, als ich jünger war, hatte ich unter Depression gelitten, das ist klar. Und das ist etwas, das ich sehr gut kenne, weil ich auch, wie viele junge Leute heutzutage, unter Ökodepression gelitten habe. Aber das ist ein bisschen anders. Wenn man unter Depression leidet, man kann nicht mehr atmen. Man kann nicht wissen, wie man von dieser Lage herauskommen wird. Meine Motivation war in diesem Buch, mich an die jungen Leute zu wenden, die unter Ökodepression leiden. Und ich wollte sagen, dass die Depression ein Gefängnis, eine Lüge ist, weil es gibt diese destruktive Dialektik. Wenn man leidet, schämt man sich für dieses Leiden, weil bei der Depression hat seine eigene Wille, ist seine eigene Wille demütigt. Ich spiele mit dem Wort, die Depression, die Verzweiflung ist ein Gefängnis, Enfermement. Und auf Französisch hört man, die Hölle täuscht mich. Das heißt, dass man sieht nur alles durch die Brille seiner eigenen Verzweiflung. Und die Ökodepression hat dieselben Manifestationen wie die klassische Verzweiflung. Das heißt, manchmal Empörung, aber man hat nicht mehr Energie und man hat Wut manchmal und man muss aufpassen, damit dieses Leiden nicht in Hass umkehrt.
Aber ohne eine öffentlich, sagen wir mal, herausgeschrieene Verzweiflung ist es ja auch schwierig, Aufmerksamkeit für so ein Thema wie Klimawandel herzustellen.
Die Ökodepression ist anders, weil der Ursprung der Ökodepression ist edel. Das ist die Liebe zur Welt. Der Wunsch, dass die Menschheit schließlich ihrer Verantwortung übernimmt. Im Gegenteil ist die Verzweiflung eine Art und Weise, sich an sich selbst zu klammern. Und ich wollte den jungen Leuten sagen, dass natürlich sind die Manifestationen der Ökoangst dieselben negativen. Aber wenn man ihnen sagt, dass der Ursprung ihres Leidens edel ist, und dass sie Wächter sind, dass sie ihr trauriges Gesicht anbieten, damit die anderen verstehen, dass sie den Statu quo ablehnen, dann können sie vielleicht dazu fähig sein, das zu bemerken, das sie vorher nicht bemerkten. Und zwar die Tatsache, dass es hier und da viele Leute gibt, die nicht sichtbar sind, aber die gute Dinge machen für das Klima, für die Erziehung, für die anderen und so weiter. Und wenn man in seiner eigenen Welt eingesperrt ist, wenn man sich an sich klammert, man sieht nicht das, was gut ist. Und wie gesagt, ist die Hoffnung die Fähigkeit, trotz der Gefahr, trotz des scharfen Bewusstseins um das Böse und der eigenen Fehlbarkeit, die Vorboten von guten Dingen zu sehen. Und die Ökoangst ist eine Gnade und eine Last zugleich.
Ja. Und wenn mehr Menschen, also mehr Individuen Hoffnung haben, bewirkt das auch gesellschaftlich etwas, politisch etwas? Ist das Ihre Hoffnung?
Mein Ausgangspunkt war, dass der Mangel an Hoffnung sehr gefährlich ist auf der individuellen und kollektiven Ebene, weil die Natur das Leere nicht mag. Und wenn es keine Energie nicht mehr gibt, wenn die Leute die Zukunft nicht sehen, wenn die Leute keine gemeinsame Zukunft haben, dann haben sie die Neigung dazu, vereinfachende Erzählungen zu glauben, die Schuldige benennen, die nationalistische Dinge sagen und so weiter. Und das ist gefährlich und wir sehen es überall. Und die Wichtige ist von einer gesunden Energie zu haben. Aber man kann diese Energie nicht schaffen. Sie kommt, wie sie kommt und wann sie kommt. Das ist wie die Liebe. Aber wir können diese Energie oder wir können Hoffnung verhindern.
Sie haben das Politische vorhin angesprochen, auch den Erfolg von Rechtsextremen kurz angesprochen. Rechtsextreme Parteien, rechtspopulistische Parteien arbeiten eher selten mit Hoffnung. Sie arbeiten eher damit, vermeintlich Schuldige zu benennen, Konflikte zu schüren, nicht auf die Suche nach Kompromissen zu gehen.
Ja, aber
was bewirkt Ihr Tun? Sie kommen nur aus Frankreich, wo bekanntermaßen Marine Le Pen sehr hohe Zustimmungsraten hat. Was bewirkt ein Appell? Habt Hoffnung.
Ja, aber sie arbeiten mit Groll. Sie sind stark, weil es keine Hoffnung gibt. Sie sind stark, weil es andererseits gibt es Regierungen, die ein bisschen bürokratisch sind. Und andererseits gibt es eine moralische Leere und sie beuten diese Lage aus und sie beuten die Malaise sociale.
Also das soziale Unwohlsein, den sozialen Missstand.
Es gibt ein wunderbares Buch von Leo Löwenthal, Prophets of Deceit. Und er erklärt die Lüge von diesen Leuten, diesen Parteien, die immer gewinnen, weil sie diese Leere ausfüllen.
Aber und von sozialen Missständen profitieren,
ja, das meint er. Ne? Ja, aber ich glaube auch, was mich angeht, glaube ich, dass die Klimaerwärmung hat eine Besonderheit, weil wir mit unseren Grenzen konfrontiert sind. Und diese Todesangst, ich glaube, dass unsere Zeit verlangt von uns, dass wir dazu fähig sind, unsere eigene Sterblichkeit ins Auge blicken. Es ist die Bedingung einer Reife. Es wird keine Zukunft, sei es in Politik oder was die Klimaerwärmung angeht, es wird keine Zukunft geben, wenn wir keine Reife haben. Und die Reife erfordert, dass wir unsere Grenze, unsere Sterblichkeit, unsere Verletzbarkeit, unsere Fehlbarkeit auch ins Auge sehen, ohne Illusionen, ohne auch Trotz. Hoffnung hat nichts zu tun mit einer Trotz. Es ist der Grund, weshalb ich so nah an der Existenzialismus bin. Ich habe gerade ein Buch über Existenzialismus geschrieben. Und ich glaube, dass unsere Zeit ist eine Gelegenheit, uns mit den tiefen Fragen der Menschheit zu konfrontieren. Und zwar der Tod.
Gestutzt habe ich im letzten Kapitel Ihres Buches, als Sie über das Weibliche geschrieben haben, über den Zusammenhang zwischen Klimawandel oder Sensibilität für den Klimawandel und Klimakterium. Ja. Also, dass Frauen die Vergänglichkeit auch körperlich einfach stärker spüren, weil sie sowas haben wie ein Klimakterium, wie die Wechseljahre. Jetzt dachte ich so, ja, man kann sagen zum Beispiel Greta Thunberg oder hier in Deutschland Luisa Neubauer, also Vorreiterin der Klimabewegung, das sind junge Frauen. Mhm. Und dann haben wir aber ja auch Frauen wie Marine Le Pen oder in Deutschland Alice Weidel, da kann ich jetzt nicht so viel Sensibilität für das Thema Klima oder Weltgemeinschaft oder so spüren. Also wie kommen Sie darauf, auf dieses Weibliche, dass irgendwie was Besseres sein soll?
Ja, ich sage nicht, dass Frauen besser als Männer sind. Natürlich, die menschliche Befassenheit hat immer Fehlbarkeit. Aber es ist klar, dass eine Frau die Zeit in ihrer Körper spürt. Die Männer auch, aber sie können lügen. Sie können sich mit einer jungen Frau verheiraten, um zu vergessen, dass sie auch alt sind. Das ist nicht unser Fall. Aber es ist klar, dass die Macht oder la puissance n'est pas la force. Die Macht ist nicht keine Kraft.
Keine Kraft. Mhm.
Und es gibt eine sanfte Macht. Und diese sanfte Macht ist die Fähigkeit zu ändern. Die Klimaerwärmung ist das Ende von einer Welt. Einer Welt, wo die Tiere jeder Tag zerstört sind, indem wir unerträgliche Leiden, den Tieren unerträglichen Leiden zufügen. Also diese Welt war eine Welt der Allmacht, eine Welt der Illusionen und eine Welt der Herrschaft. Und es gibt viele Opfer dieser Herrschaft. Und wir Frauen waren auch Opfer dieser Allmacht. Ja, natürlich, obwohl wir in Frankreich, in Deutschland weniger leiden und darunter leiden, aber trotzdem wir immer ein bisschen darunter leiden. Ich hatte die Nase voll zuzuhören, dass Frauen, die 25 oder so Jahre alt waren, kaputt waren. Und sogar Frauen manchmal sagen es, weil sie diese Schemas, diese Vorurteile verkörperlichen. Also für mich, in diesem Buch beginne ich mit der Verzweiflung. Das ist die Verzweiflung, die auch zum Selbstmord führen kann. Und ich kenne tief diese Gefahr. Aber am Ende wollte ich auch etwas Schönes sagen, mitteilen, und es ist diese Kunst der Metamorphosen, die wir haben sollen, um glücklich zu sein, wenn wir alt sind oder fast alt sind.
Wie üben Sie Hoffnung ein?
Wie übe ich in meinem Alltag?
Ja, in Ihrem Alltag, täglich.
Ich glaube, dass diejenigen, die unter Depression gelitten haben, sind wie diejenigen, die unter Alkoholismus gelitten haben. Das heißt, das ist immer eine Gefahr. Aber für mich habe ich ein Mittel, das mich retten. Das ist die Freude daran, die Tatsache, dass ich Freude daran habe, zu schreiben. Das ist wie ein Drog. Und trotz der Gefahr und des scharfen Bewusstseins um das Böse, trotz der Katastrophe, das Leiden der Tiere, für mich gibt es keinen Sonntag, weil die Tiere immer leiden und ich wurde von dem Leiden der Tiere entführt. Also ich bin immer mit ihnen. Aber trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass in die Zukunft es Menschen geben, die eine andere Welt schaffen werden. Mit weniger Leiden für die Tiere, mit weniger Krieg oder so. Nicht in den kommenden Jahren. Ich glaube, dass in den kommenden Jahren wird unser Leben schwieriger sein. Aber in die Zukunft. Die Hoffnung ist die Fähigkeit, die Zukunft anzukündigen, obwohl die Gegenwart sehr schmerzhaft ist. Es ist der Grund, weshalb habe ich die Quellen von der Bibel benutzt. Die Hoffnung ist eher aus Jerusalem als aus Athens. Das ist keine Trost. Das ist eine Fähigkeit, trotz des Durcheinander, trotz der Ungerechtigkeit und allen diesen Opfern in den Kriegen und so weiter, gibt es etwas, eine Richtung. Und wir sollen alles tun, damit dieses Zeitalter des Lebendigen, diese Richtung, unsere Zukunft oder die Zukunft der zukünftigen Generationen sein wird. Das ist für mich die Bedingung, vivre pour, das ist Leben für.
Hoffnung ist eine Energie, vielleicht sogar eine regenerative, eine erneuerbare. Das sagt Corinne Pélichon, Philosophieprofessorin aus Paris. Ihr Buch, Die Durchquerung des Unmöglichen über Hoffnung in Zeiten des Klimawandels, ist bei CH Beck erschienen. Das Gespräch mit ihr können Sie in unserer DLF-Audiothek nachhören, Stichwort Kulturfragen. Dort finden Sie auch viele weitere Beiträge zur Denkfabrik dieses Jahres im Deutschlandfunk unter dem Titel
Es könnte alles so schön sein, eine Reise in die Zukunft. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitdenken. Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute.